was Sie jetzt hier sehen, dieses gesamte Netzwerk, das ist eine typische österreichische Volksschule. Die hat im Schnitt 8 Klassen. Klassen haben im Schnitt 19 Schülerinnen und wieder im Schnitt gibt es, glaube ich, ungefähr 20 Lehrerinnen. Wohingegen das hier ist das Kontaktnetzwerk einer typischen österreichischen Gymnasiums. Und man sieht direkt, ohne dass man das jetzt studiert hat, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Wie läuft jetzt so eine Simulation von der Infektionsdynamik in einer Schule ab? Im Endeffekt muss unsere Simulation Schritt für Schritt drei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, treffen sich zwei Personen? Die zweite Frage ist eine dieser Personen infiziert? Und die dritte Frage ist, gibt es eine Transmission zwischen den Personen? Was für Maßnahmen schauen wir an? Wir haben als Basismaßnahme, die in jedem unserer Szenarien immer anliegt, das sogenannte Test, Trace, Isolate. Darüber hinaus schauen wir uns an, was passiert bei präventiven Testen mit Antigentests. Selbiges für Masken, nur Schüler, nur Lehrer oder beide lüften. Und eine weitere Maßnahme, die gerade in Oberstufen und Gymnasien verbreitet war, war das Reduzieren der Klassengröße. Die Message, die wir hier mitnehmen, ist, in diesem Szenario, wo wir keine weiteren Maßnahmen haben, führt fast jeder Eintrag einer Infektion in die Schule zu einem riesigen Ausbruch, der praktisch durch die ganze Schule durchrauscht. Und was wir dann im Juni gemacht haben, ist, dass wir die Maskenpflicht entfernt haben und auch die Klassenhalbierungen und nur das Testen und das Lüften beibehalten haben. Und da sehen wir, ja, es wird schon etwas gefährlicher. Und an der Stelle wird es dann eher eine politische Entscheidung. Was ist einem wichtiger? Ist es einem wichtiger, auch noch diese paar wenigen Großen zu vermeiden? Oder ist es einem wichtiger, dass die Gymnasiasten in die Schule gehen können und keine Masken tragen? Ganz grob zusammengefasst lässt sich sagen, wenn wir 80% geimpfte LehrerInnen und 50% geimpfte SchülerInnen haben, dann können wir die Delta-Variante ausgleichen. Das heißt, dann sehen die Ergebnisse sehr, sehr ähnlich aus wie mit der Alpha-Variante.
Sehr bald schon, Anfang 2020, wurde erkannt, dass sozusagen der Rezeptor, mit dem das Virus andockt, das Spike-Protein, sich an den ACE2-Rezeptor, Angiotensin-Converting Enzyme 2, bindet, das an der Zelloberfläche der Lungenzellen exprimiert ist. Und was uns eigentlich gleich als erstes aufgefallen ist und irgendwie überraschend war, ist, dass entgegen dieser primären Annahme, dass das ACE2 runterreguliert wird, man eigentlich gesehen hat, dass im Laufe der Zeit vor allem bei den schwerkranken Patientinnen, die an der Intensivstation waren, intubiert waren und beatmet wurden, es zu einem deutlichen Anstieg von ACE2 gekommen ist. Andere Patientinnen, die erhöhte ACE2 und Angiotensin-1,7-Werte haben, waren zum Beispiel Patientinnen mit Herzinsuffizienz. Das war aber um einen Faktor 10 niedriger, wie das, was man bei Covid-19 gesehen hat. Wir haben dann geschaut, was prädiktiert die ACE2-Levels, die Medikamente, die wir angeschaut haben. Angiotensin-Rezeptorblocker, ACE-Inhibitoren hatten keinen Impact auf die ACE2-Konzentration, aber Interleukin 6 war ein sehr guter Prädiktor für ACE2. Das heißt, es dürfte eine gewisse Korrelation mit Inflammation geben. Auf dem ganz rechten Panel sieht man, wie bei diesen Patienten sozusagen die Viral Load abnimmt. Das heißt, es kommt zu einer Abnahme der Viral Load in der bronchoalveolären Flüssigkeit, aber gleichzeitig kommt es zu einem Anstieg von ACE2.
Die Song-Initiative ist für die Nephrologen extrem wichtig, denn die hat gezeigt, dass Ärzte und Patienten, Patientinnen vollkommen unterschiedliche Vorstellungen von ihren Therapien haben. Die Patientinnen berichteten, dass das Reden mit ihnen besser war als zwei Flaschen Medizin. Und es gab sehr, sehr viel Todesangst bei den Menschen. Die Erfahrung des Krankenhauses selber wurde kontroversiell berichtet. Es war auf der einen Seite ein Platz der Rettung, der sichere Hafen, aber auch ein Burden. Sie waren in Panik und sie waren extrem mitgenommen, nona net, wenn im gleichen Zimmer Patienten schwerer erkrankt waren als sie selber. Ist vielleicht auch interessant für andere, die Covid-19-Studien machen, dass man ein zweites Mal über die Studie aufklären muss, zu einem Zeitpunkt, wo es den Patienten besser geht.
Wir haben mittlerweile eine wachsende Anzahl an Registerdaten, die uns auch zeigen, was passiert mit unseren Patienten, die unter Rituximab-Therapie stehen und an Covid erkranken. Und was wir mittlerweile wissen aus diesen retrospektiven Analysen ist, dass es zu einer höheren Hospitalisierungsrate kommt. Die Frage für uns war jetzt, gibt es einen gewissen Cut-off an peripheren B-Zellen, der uns vorhersagen kann, ob wir diese Patienten impfen sollen oder nicht impfen sollen? Und was wir Irrsinn ist, dass es diesen eigentlich nicht gibt. Das heißt, auch bei Patienten, die eine niedrige Anzahl an peripheren B-Zellen haben, konnten wir eine Antikörperbildung sehen. Aber was wir auch gesehen haben, ist, dass es, wenn es klinisch vertretbar ist, durchaus sinnvoll ist, die Rituximab-Gabe, die üblicherweise alle 6 Monate stattfindet, auch nach hinten zu schieben. Was uns aber etwas beunruhigt hat, war eine Patientengruppe natürlich, die weder Antikörper entwickelt hat, noch eine zelluläre Immunantwort aufgewiesen hat. Diese Patienten wurden in 2 Gruppen randomisiert, eben eine Patientengruppe, die ein drittes Mal mit einem mRNA-Impfstoff oder heterolog mit einem Vektorimpfstoff geimpft wurden. Der primäre Endpunkt dieser Studie war der Unterschied zwischen einem homologen, also 3-mal mRNA, oder einer heterologen Impfstrategie, das heißt vorher mRNA, dann Vektorimpfstoff. Dieser primäre Endpunkt wurde nicht erreicht. Das heißt, wir konnten statistisch keinen Unterschied sehen zwischen einem mRNA-Boost oder einem Vektorboost. Was uns natürlich besonders, wie eingangs erwähnt, interessiert hat, war jene Patientengruppe, die nach einer 2-maligen Impfung weder eine humorale noch eine zelluläre Antwort entwickelt hat, in dem Fall ca. 30%, und durch eine dritte Impfung konnten wir diese 30% auf 6% drücken. Das heißt, 94% aller Patienten haben entweder eine Antikörperantwort und oder T-Zellantwort entwickelt.
Interessanterweise haben wir gesehen, dass Patienten einen niedrigeren Antikörperspiegel sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Dosis haben als die Kontrollgruppe, als gesunde Personen. Und wir haben gesehen, dass Patienten mit soliden Tumoren einen höheren Antikörperspiegel haben als Patienten mit hämatologischen Erkrankungen. Und insbesondere kommt dieser doch deutliche Unterschied dadurch zustande, dass bei den hämatologischen Neoplasien viele Patienten eine B-Zell-depletierende Therapie haben. Und unsere klinische Empfehlungen, die wir daraus ableiten, sind erstens einmal, dass Krebspatienten prinzipiell geimpft werden sollten. Unserer Meinung nach derzeitigem Wissensstand auch dann, wenn sie eben B-Zell-depletierende Therapien oder Chemotherapie bekommen, in dem Wissen, dass das Ansprechen deutlich niedriger ist. Und wir motivieren gesunde Personen im Umfeld von Krebspatienten, also zum Beispiel Familienangehörige, sich impfen zu lassen, sozusagen um eine lokale Herdenimmunität in der Familie aufzubauen.
Kann man eigentlich sagen, welche der Einzelmaßnahmen jetzt am effektivsten sind in Schulen? Ist es das Lüften? Ist es das regelmäßige Testen? Ist es das Maskentragen?
Es ist das Lüften am effektivsten, allerdings vorausgesetzt, man macht es richtig. Und das ist, glaube ich, ein relativ großes Aber, weil da muss halt vorausgesetzt sein, dass quer gelüftet werden kann, dass das lange genug gemacht wird. Wir rechnen damit, dass einmal alle halben Stunden für 5 Minuten Stoß gelüftet wird. Wenn dann doch das Fenster nach einer Minute schon zugemacht wird, weil es halt kalt ist im Winter, dann sinkt natürlich die Effektivität davon wieder drastisch. Aber unter diesen Annahmen des optimalen Lüftens ist Lüften bei weitem das Effektivste.
Dass die Chemotherapie einen Einfluss auf die Impfung hat, kann ich mir vorstellen. Kann man sagen, dass die Malignität per se auch ohne Therapie oder mit chirurgischer Therapie einen Einfluss hat?
Was wir gesehen haben, ist, dass unter den Krebspatienten, die keine Therapie gehabt haben, weil sie in Nachsorge waren, also keine aktive Therapie, weder Chemotherapie noch Immuntherapie noch sonst was bekommen haben, dass die höchsten Antikörperspiegel gehabt haben und die genauso waren wie bei gesunden Personen. Also das legt den Schluss nahe, dass die Krebserkrankung selber jetzt nicht die Impfantwort unterdrückt. Allerdings, wie gesagt, relativ kleine Gruppengrößen.